Episode 78 Mitmachwirtschaft und Unternehmensprozesse. Kaizen2Go. Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich André Reichel bei mir im Gespräch. André Reichel ist Professor für Critical Management an der Hochschule in Karlsruhe, an der Karlshochschule. Guten Morgen, André.
Guten Morgen, Götz, hallo.
Freut mich, dass du heute dabei bist. Ich habe jetzt schon ein ganz kurzes Stichwort gesagt zu dir, aber sag vielleicht noch zwei, drei Sätze mehr, damit die Zuhörer dich einordnen können.
Ja, ich bin seit 2014 an der privaten Karlshochschule International University in Karlsruhe tätig. Das ist schon genannt, Professor für Critical Management und den Nachsatz Sustainable Development. Ich befasse mich seit 15 Jahren mit Nachhaltigkeitsforschung in allen Facetten, vor allem aus betriebswirtschaftlicher Sicht. Das ist auch so mein eigener Hintergrund. Und ein Schwerpunkt oder zwei Schwerpunkte vielleicht, auf die ich mich besonders konzentriert habe in den letzten Jahren, sind zum einen die Frage einer Postwachstumsökonomie und zum anderen die Verknüpfung von Nachhaltigkeit mit Digitalisierung.
Genau. Und das war so für mich auch so ein bisschen der Auslöser A, wo wir uns kennengelernt haben, nämlich auf dem Nachhaltigkeitsbarcamp in Karlsruhe. Und B, dann dort das mitgelieferte Stichwort Digitalisierung, was mich jetzt eben über Geschäftsprozesse besonders interessiert. Du hast dann wunderbar, finde ich, wunderbaren Vortrag gehalten, wo es um das Thema Sustainability, also Nachhaltigkeit ging. Dort unter dem Punkt, wie du es selber ja genannt hast, 4.0, fand ich auch spannend, weil ich dann auch sehr schnell erkannt habe, ja, dieses 4.0 ist jetzt nicht nur so dahingesagt, sondern es sind ja diese vier Phasen drin der Nachhaltigkeit. Ich denke, das wäre ein guter Einstieg für die Zuhörer, wenn du die ganz kurz mal beschreibst.
Ja, genau. Also diese Sustainability 4.0, das ist natürlich, da spiele ich natürlich mit diesem Nachsatz 4.0, auch wie bei Industrie 4.0, und meine damit aber zweierlei Sachen. Also zum einen natürlich diese Verknüpfung von Nachhaltigkeit und Digitalisierung und was das für beides bedeutet eigentlich, aber auch so ein bisschen vor dem Hintergrund, dass Nachhaltigkeit selber natürlich auch gewisse Entwicklungsphasen als Begriff, als Konzept, als Leitidee hinter sich hat. Und diese vier Phasen, ganz kurz, wie ich sie da vorgestellt habe auf dem Nachhaltigkeitscamp. Die erste Phase, die wir in den 70er und frühen 80ern noch hatten, der Fokus auf Bewahrung von Ressourcen, vor allem natürlichen Ressourcen, wo ja dann auch das Thema in Unternehmen betriebliches Umweltmanagement reinkam, also mit einem sehr starken ökologischen Fokus. Die zweite Phase seit den Mitte der 80er und späten 80er Jahren die Phase der globalen Gerechtigkeit, ja, mit der Brundtland-Kommission, der Rio-Konferenz Anfang der 90er Jahre, wo Nachhaltigkeit eigentlich eine Art Gerechtigkeitsvorstellung in Zeit für die nachfolgenden Generationen und im Raum, also Gerechtigkeit auf der gesamten Erde, darstellt. Dann sehen wir so Ende der 90er Jahre, auch wieder interessant, so ein Schwerpunkt in Richtung Nachhaltigkeit als ein wirtschaftliches Paradigma, eine wirtschaftliche Vorstellung im Unternehmen, dann bekannt unter so Aspekten wie der sogenannten Triple Bottom Line, ja, also der Frage, wie man ökonomische, ökologische, soziale Faktoren integriert betrachten kann, wie man vielleicht ein gewisses Accounting machen kann, Triple Bottom Line Accounting, und so die Vorstellung, dass man alle drei Bereiche gemeinsam entwickelt und so eine Art Win-Win-Win-Situation schaffen kann. Ja. Und dann sehen wir so ein bisschen in den letzten Jahren vor allem ganz stark mit dem Pariser Klimaschutzabkommen und natürlich mit der Verabschiedung der Sustainable Development Goals 2015 der Vereinten Nationen eine vierte Phase, wo ich jetzt mal sage, Nachhaltigkeit ist eine globale Leitidee. der Menschheit eigentlich geworden. Ähnlich wie Freiheit, Demokratie oder Menschenrechte. Seit Rio schon gibt es ein gewisses Menschenrecht auf gerechten Zugang zu Naturressourcen. Und in der Zwischenzeit, wie ich es genannt habe, ist Nachhaltigkeit auf der politischen Ebene, aber auch auf einer Unternehmensebene ein hegemonialer Diskurs geworden. Man kann gar nicht mehr nicht nachhaltig sein. Also man kann schon sein, man darf es nur nicht sagen. Und man ist automatisch in einer Begründungsnotwendigkeit, was Nachhaltigkeit angeht. Kein Akteur in der Politik, in Unternehmen kann eigentlich sagen, Nachhaltigkeit interessiert mich nicht, sondern man muss Bezug nehmen und man muss immer auch Bezug nehmen zu diesem globalen politischen Diskurs über Nachhaltigkeit. Das sind für mich so die vier Phasen, die wir in den letzten 40, 50 Jahren sehen können.
Ja, ich denke, diesen hegemonialen Diskurs, den wird man nachher nochmal nochmal ein bisschen vertiefen.
Genau.
Jetzt möchte ich zum Einstieg eben nochmal den Punkt Digitalisierung aufgreifen. Mhm. Du hast es schon gesagt. Also aus meiner Sicht, klar, Ingenieur gibt es jetzt noch nicht die technischen Aspekte, aber natürlich stehen genauso die wirtschaftlichen und die sozialen Aspekte mit auf dem Tablett. Also man muss sich darum kümmern. Das möchte ich noch ein bisschen vertiefen.
Ja, weil wenn wir jetzt über Digitalisierung reden oder auch über Dinge wie Industrie 4.0, Internet der Dinge, all diese Sachen, dann stehen immer natürlich stark die technischen Aspekte im Vordergrund, was ja auch erstmal ganz normal erscheint. Aber man muss natürlich schauen, dass Digitalisierung nicht einfach nur ein technisches Phänomen ist. Da passiert ja was. Da passiert ja was im Wirtschaften, da passiert etwas in den sozialen Interaktionen, wie wir miteinander kommunizieren, wie wir miteinander arbeiten, wie wir leben. Das heißt, es ist sicherlich vielleicht analytisch mal sinnvoll zu sagen, es gibt einen technischen Aspekt der Digitalisierung. Und im Englischen kann man das so schön unterscheiden. Da kann man nämlich Digitization sagen und nicht Digitalization. Ja, da meint man dann eher technische Aspekte. Die Übertragung von analogen Signalen oder Informationen in digitale. Und dann das Digitalization im Englischen wirklich für eigentlich Digitalisierung als soziales Phänomen reservieren. Und das ist das, was mich eigentlich interessiert, weil da passiert unheimlich viel, wenn wir das als soziales Phänomen auffassen. Ich habe kurz anklingen lassen, es verändert ja die Art, wie wir miteinander umgehen. Ja? Es ist nicht nur eine Kommunikationstechnologie, die Teil der Digitalisierung ist, sondern unser Kommunikationsverhalten verändert sich und auch das Verhalten, wie wir gemeinsam Dinge tun. Und ich habe das im Vortrag ja auch ein bisschen aufgegriffen, aber da können wir vielleicht nachher nochmal etwas ausführlicher drauf eingehen.
Ja, das fand ich eben diesen spannenden Punkt, wie du das auch gegenübergestellt hast. Und das ist für mich dann so der Trigger gewesen, dich anzusprechen. Dieses Mitmachwirtschaft gegenüber Unternehmensprozessen, wo ja bisher die Grenzen relativ klar sind. Vielleicht auch da zum Einstieg auch nochmal das Abgrenzen, klassisch kommerzieller Ansatz und dann aber auch den nicht kommerziellen Ansatz.
Ja, also wenn du es angesprochen hast und auch dein Hintergrund im Unternehmen ist, wir sehen ja so ein Stück weit die sozialen Aspekte eigentlich seit den 90er Jahren, wenn man es genau nimmt. Ja, das Ganze in der Informationsgüterwirtschaft, das ganze Paradigma der Open Source, ist ja so ein Hinweis drauf, was eigentlich möglich ist. Und es ist dort ja auch nicht erstmal rein ökonomisch motiviert entstanden, sondern durchaus auch innovationsgetrieben, vielleicht auch neugiergetrieben und hat aber in der Informationsgüterbranche ja auch dramatische Veränderungen gemacht. Beispiel IBM, ja, IBM Anfang der 90er Jahre und Anfang der 2000er Jahre ist ein völlig anderes Unternehmen, weil es sich gar nicht mehr dem hat verweigern können. Also diese Form des Wirtschaftens, dass Prozesse sich öffnen auf einmal, dass viel mehr auf einmal beteiligt sind. Das kennen wir in manchen Branchen eben schon seit 25 Jahren. Und jetzt aber ist sowohl die Technologie soweit, aber auch das Selbstverständnis der Leute, die diese Technologie nutzt, tatsächlich auch zu sagen, ja, ich will jetzt mitmachen bei dieser Mitmachwirtschaft. Und auch was du jetzt angesprochen hast, kommerziell, nicht kommerziell, ich habe da ja zwei Aspekte so ein bisschen aufgegriffen, um zu zeigen, was man schon sieht. Und natürlich ist so ein kommerzieller Teil dieser Mitmachtwirtschaft das, was man als Sharing oder Shared Economy bezeichnet. Also überall, wo Produkte oder Produktbesitz durch Produktnutzung ersetzt wird, wo der Konsument nicht mehr passiv ist, sondern durchaus aktiv mitmachen muss und dann so eine Art Ökosystem entsteht mit dem Konsumenten als ein zentralen Punkt, aber mit einer klaren Gewinnerzielungsabsicht. Ja, also das ist auch so ein bisschen, was man sieht, diese Open-Source-Idee, wenn man so will, nicht mehr ganz aus Neugier, sondern durchaus mit dem Ziel, Gewinne zu machen. Mhm. Und dann haben wir aber natürlich auch die Nutzung dieser Technologien außerhalb eines marktlich kommerziellen Zusammenhangs. Ja, das, was ich mit dem Begriff der Commons Economy identifiziert habe, also der Wirtschaft der Gemeingüter eigentlich. Und so Beispiele aus der Sharing Economy kennen wir alle, Carsharing, Toolsharing, Couchsharing, ja, oder auch Coworking, das sind alles so Ansätze. Und das andere sind dann aber eher Dinge wie zum Beispiel Repair-Cafés oder Gardening-Initiativen oder die guten alten Tauschringe, die in der Zwischenzeit auch digital ablaufen.
Ja, ich fand das eben spannend, dann, wie ich es gerade schon gesagt habe, was bedeutet das also plötzlich, wenn Konsumenten jetzt mitwirken, was bedeutet das für die Unternehmensprozesse, wenn ich da selber so ein bisschen an meine Historie zurückdenke, ich habe auch mal Software entwickelt und Open Source war da auch schon ein Thema. Wenn man da heute zurückblickt, das, was da alles existiert, kann man ja fast so weit meiner Ansicht nach gehen, zu sagen, das wäre für ein einzelnes Unternehmen im Grunde inhaltlich und wirtschaftlich gar nicht stemmbar gewesen, so eine Sache wie Linux, nur mal um ein ganz typisches Beispiel rauszukommen, kann man sich ja fast nicht vorstellen, dass da jemand im Vorfeld diese Investition bringt, um dann zu hoffen, dass es vielleicht anschließend angewendet wird. Also, was mich da noch interessieren würde, was mich extrem angeregt hat, dieser Punkt, was bedeutet das für die Unternehmensprozesse, wenn plötzlich das Werkstor extrem durchlässig wird, aber nicht so sehr, wie das vielleicht bisher war, außerhalb vom vielleicht klassischen Produktionsprozess. Open Source nehme ich rein. In die Entwicklung geht aber vom klassischen Produktionsprozess irgendwie so durch die Hintertüre. Während, wenn ich jetzt plötzlich jemand habe, der da an meinem Produkt fast mitwirkt, vielleicht auch im Erstellungsprozess, nicht nur im Entwicklungsprozess, ist das ja ein gravierender Unterschied.
Nein, also das, und das sehen wir ja auch verstärkt, also die ganze Thematik Open Innovation, ja, die wir auch seit 15 Jahren jetzt kennen und wo Unternehmen versuchen, darauf zu reagieren, dass man Kunden einfach reinnimmt in schon Innovationsprozesse, dass Unternehmen wie Lego jetzt Leute quasi selbst ihr liebstes Lego-Spielzeug schaffen lassen und dann quasi voten lassen, welches produzieren wir dann davon. Also solche Sachen sehen wir schon. Das mag erstmal so spielerisch ausschauen, aber natürlich ist es für Unternehmen auch die Möglichkeit, einfach an Wissensbestände ranzukommen, die sie selber gar nicht haben und auch nicht schaffen könnten. Und natürlich auch zu signalisieren, wir sind auch offen für Anregungen aus unserem Umfeld. Und gerade, du hast Linux erwähnt, so etwas hätte ein Unternehmen gar nicht angefangen, weil die erste Frage wäre gewesen, da kann man doch gar kein Geld verdienen damit. Und das ist ja auch das Interessante an solchen Prozessen, dass sich Gewinnerzielung, aber auch, wenn man so will, Nicht-Gewinnerzielung, dass sich das so hier balanciert so ein Stück weit. Bei Linux war es ganz klar, ohne Linux hätten viele andere Anwendungen, die dann wiederum mit Gewinnerzielungsabsicht gemacht worden sind, hätten die gar nicht entwickelt werden können. Also hier kommt so ein ganz interessantes kreatives Spiel zwischen Gewinnerzielung und anderen nicht-ökonomischen Motiven zustande.
Ja, und da hast du ja so ein schon schönes, wie soll man es nennen, Stichwort genannt oder ein Begriff entwickelt, Producerism, wenn man sich das jetzt so im Hören nicht so recht vorstellen kann, dass das User eben, das da drin steckt, ja groß geschrieben ist, ja, als irgendwo eine, ja, wie du es genannt hast, soziale Logik.
Genau, also ich habe diesen Begriff, den gibt es schon eine Weile und er ist eigentlich so ein bisschen eine Wendung von dem Begriff von Alvin Toffler, des Prosumers. Und Producer spielt da noch ein bisschen damit, um noch klarer zu machen, dass der User auch ein Producer ist eigentlich, also dass er mit erzeugt und dass wir diese Trennung in dieser digitalen Wirtschaft nicht mehr so scharf eigentlich ziehen können. Ja, und dass auch ein Unternehmen alleine den Wert gar nicht mehr schaffen kann, sondern dass es eigentlich um Co-Kreationsprozesse geht und auch um Co-Kreativität, ja, sodass wir diese Wertschöpfung auch ganz anders denken müssen, eher im Sinne eines Ökosystems, in dem alle mitmachen. Und das wirft natürlich auch wieder große Fragen auf, weil das heißt von Unternehmen natürlich auch ein bisschen die Abgabe von Kontrolle an ihr Ökosystem. Ja, da kann man nicht mehr alles von vornherein bestimmen. Ist für vielleicht IT-getriebene Unternehmen nicht so neu, aber für ingenieursgetriebene Unternehmen ist das in der Tat eine große Herausforderung.
Ja, ich entsinne mich da an ein Gespräch, vor schon ein paar Jahren war das, mit einem Marketingleiter von einem Maschinenbauer. Und da sind wir irgendwie in der Mittagspause sind wir auch drauf gekommen, Industrie 4.0 und solche Dinge. Und dann meinte er lapidar, mit etwas verdrückter Miene, seine Geschäftsleitung hätte beschlossen, das ist kein Thema für sie. Fand ich eine spannende Aussage. Weil ich kann es aber ein Stück weit nachvollziehen, die Sorge, die letzten Endes da dahinter steckt, dass unter Umständen ja sich ganze Geschäftsmodelle irgendwo in Luft auflösen.
Das ist klar. Also das ist natürlich immer eine Bedrohung erstmal für etablierte Geschäftsmodelle, auch für etablierte Strukturen und Abläufe, die man hat. Und es ist aber noch viel mehr. Es ist auch ein Bruch in der Logik und in der Kultur. Ja, und das darf man nicht unterschätzen. Wir reden seit 30 Jahren fast jetzt von so Dingen wie dem grenzenlosen Unternehmen, von virtuellen Unternehmen und von virtuellen Fabriken und was man alles in der Zusammenarbeit machen kann. Aber es hat offensichtlich fast 3 Jahrzehnte gedauert, bis von diesen Vorstellungen, die man da hatte, dass man jetzt auch zur Tat schreiten kann. Und zwar nicht nur, weil die Technologien jetzt weiter sind, sondern weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch die Konsumenten jetzt eigentlich auch bereit sind, das zu tun und es sogar vielleicht von Unternehmen erwarten, dass sie da mitmachen können. Also insofern ist es für viele Unternehmen, die gerade mit dem Konsumenten direkt zu tun haben, vielleicht auch gar nicht mehr so die Frage, sollen wir es machen oder nicht, also diese Mitmachwirtschaft hereinnehmen ins Unternehmen, sondern eher, wie macht man es? Und wenn man es nicht macht, besteht schon die Gefahr, dass andere dann auf einmal die interessanteren Produkte, die interessanteren Dienstleistungen anbieten und dann auch am Markt natürlich gewinnen.
Ja, und dann eben irgendwann auch ein Protektionismus, so vielleicht heute noch existiert, wenn man an Uber und sowas denkt, also Taxi, oder in manchen Bereichen dann es noch gelingt, Airbnb etwas fernzuhalten, aber früher oder später, glaube ich, wird man da überrollt werden.
Sicherlich wird es da auch natürlich regulatorische Eingriffe geben, um gewisse Auswüchse dann zu begrenzen, was auch notwendig ist. Aber was sicherlich nicht funktionieren wird, ist sei es jetzt durch Gesetze oder auch durch das unternehmerische Augen zu, solche Entwicklungen einfach auszusitzen. Also das wäre fatal für jedes Unternehmen, einfach so zu tun, ach, der Staat wird es schon verbieten oder das geht dann wieder weg, wenn ich die Augen zumache.
Jetzt möchte ich diesen Punkt mit dem hegemonalen Diskurs noch ein bisschen aufgreifen. Letzten Endes, was bedeutet es auch für die Unternehmen? Du hast klar gesagt, man kann es nicht negieren. Trotzdem ist es einfach da und ich muss damit umgehen.
Ja, also das ist ganz klar. Unternehmen kommen da nicht mehr weg. Es ist auch, ich habe die Sustainable Development Goals schon genannt, da ist ein ganz klares Ziel natürlich, dass Unternehmen das Thema Nachhaltigkeit in ihre Geschäftsprozesse übersetzen sollen, dass sie über das Thema berichten müssen, dass sie einen Beitrag leisten müssen zum Beispiel zu einer CO2-freien Wirtschaft. Also da sind große Erwartungen und großer Druck da und Unternehmen kommen da nicht mehr drum rum, ja. Das wird natürlich immer zuerst die Großen treffen, vor allem die auch international tätig sind. Aber das wissen wir alle, da gibt es so einen Trickle-Down-Effekt, ja, in die ganze Lieferkette. Das heißt, es wird dann auch Zulieferer in der dritten oder vierten Reihe dann treffen nach ein paar Jahren. Das heißt, man kommt hier nicht mehr drum rum. Aber das ist auch gar nicht so schlimm. Also das Interessante an Nachhaltigkeit ist ja auch, das liefert ja auch einen Sinnzusammenhang. Ja, das bedeutet ja auf einmal, ich wirtschafte nicht einfach so, dass ich meine Produkte loswerde, sondern ich wirtschafte und leiste dazu einen Beitrag zu einer globalen nachhaltigen Entwicklung. Das ist ja auch eine Sinn- und Bedeutungsressource, die gerade, wenn wir schauen, wie jetzt die jungen Leute, die Generation Y, die Millennials, was immer man davon halten mag von den Studien, aber was ganz klar kommt, ist, dass dieses Thema Arbeiten und Wirtschaften muss auch Sinn stiften und nicht nur Geld. dass das ganz zentral eigentlich wird und noch stärker in den Vordergrund kommen muss. Und da, glaube ich, ist es auch eine Chance für Unternehmen, diesen Referenzrahmen Nachhaltigkeit zu nehmen und zu akzeptieren und zu sagen, genau und deswegen wirtschaften wir nämlich auch. Und da leisten wir einen klaren ökologischen und sozialen Mehrwert mit dem, was wir hier tun.
Ja, und das dann eben, würde ich sagen, auch offensiv zu sagen, du hast es schon gesagt, in dem Augenblick, eine Minute vorher hatte ich mir es hier aufgeschrieben als Stichwort, weil es eine Chance ist, dann es auch ein Stück weit messbar darzustellen, dass ich da was tue und jetzt nicht nur irgendwie so, sagen wir, abstraktes Wolkenkuckucks haben. Ich schaut her, wie toll ich bin, vielleicht als Unternehmer, sondern es ist schon dann eben messbar und auch vergleichbar dadurch.
Ja, genau. Also das ist auch klar, dass wenn Unternehmen da mal anfangen damit, dann sind sie natürlich accountable und dann werden auch andere Leute, dann werden zivilgesellschaftliche Organisationen, da wird die Politik, da werden Kunden, da werden auch die Konkurrenten ganz klar drauf schauen. Und wenn man da versucht, Greenwashing zu machen und nur so zu tun, als ob, das wird schnell entlarvt. Und da haben Unternehmen auch wenig Chancen. Und die Gefahren, die da sind, man sieht es jetzt natürlich auch in der Automobilindustrie, wenn das Thema Abgaswerte und wie da unter Umständen vielleicht geschummelt wird oder zumindest ein bisschen die Realität gestreckt wird, das zerstört Vertrauen in so eine, in eine Industrie, in Unternehmen. Und wenn Vertrauen mal weg ist, ist es schwer, das wieder aufzubauen. Und das hat dann ganz praktische Auswirkungen in die Politik hinein, in die Kunden hinein. Und natürlich auch, es öffnen sich auf einmal Chancen für neue Unternehmen, die das Thema Nachhaltigkeit vielleicht auch in Kombination mit Digitalisierung und den Kunden mit reinzunehmen, die dann auf einmal eine Öffnung haben und dann ändert sich eine Branche radikal.
Ja, ja. So, jetzt möchte ich zum Abschluss einen Begriff aufgreifen, den du genannt hast. Der war für mich, kann ich ganz klar und offen sagen, völlig neu. Konviviale Ökonomie, sagt da noch ein, zwei Sätze.
Ja, also das war für mich so ein Ausblick, was könnte eine neue Leitidee sein für ein nachhaltiges Wirtschaften, wenn man den Nachhaltigkeitsbegriff nicht überstrapaziert. Und da ist für mich der Begriff der Konvivialität eigentlich sehr interessant. Vor allem, wenn wir eben Nachhaltigkeit als ein Sinnelement des digitalen Wirtschaftens nehmen, ja, also als im Kern der Mitmachwirtschaft sehen. Und Konvivialität ist eigentlich schon ein relativ alter Begriff, den Ivan Illich in den 1970er Jahren verwendet hat. Und eigentlich, was er damit meint mit Konvivialität, ist individuelle Freiheit realisiert in wechselseitigen Abhängigkeiten zu anderen Menschen und zur natürlichen Mitwelt. Also es geht um Freiheit, die aber abhängt von anderen und wo ich auch meinen Beitrag leisten muss. Und das gute Leben, das konviviale Leben, das Miteinanderleben ist eben so eine kreative Balance zwischen, wenn man so will, dem Marktkapitalismus auf der einen Seite, von dem man nicht zu abhängig werden möchte, weil man da nämlich extrem fremdbestimmt ist. Man kann nur kaufen, was einem angeboten wird und mehr Freiheit gibt es da nämlich nicht. Und auf der anderen Seite einer vielleicht zu großen Abhängigkeit von sozialen Beziehungen, da kann man nämlich sich auch irgendwie zu sehr reinnehmen, dann kriegt man nämlich nur das, was die Gemeinschaft bereit ist, einem zu geben. Also ein kreatives Spielen mit Freiheiten, vom Markt auf der einen Seite, wo man wieder ein bisschen mehr soziale Beziehungen vielleicht braucht, aber auch eine Freiheit von zu viel sozialer Abhängigkeit, also ein Weg in der Mitte, um die Freiheit der Einzelnen gemeinschaftlich zu stärken. Das ist so der Kern dieses Konvivialitätsbegriffs eigentlich. Und ich fand den oder finde den sehr interessant, wenn wir ihn auch nochmal auf das digitale Wirtschaften unter dem Aspekt Nachhaltigkeit reinnehmen. Weil da steht nämlich, ist alles drinnen. Ja, Illich hat es sehr klar gesagt, die Leute sind selber produktiv. Und eine Wirtschaftsform, die nachhaltig ist, muss die Leute auch selber produktiv werden lassen. Ja, das heißt, ohne das Verständnis, dass ich selber produktiv tätig sein kann, ist kein gutes Zusammenleben möglich. Da werden wir alle passiv. Dann sind wir als Mitarbeiter passiv, da sind wir als Konsumenten passiv und am schlimmsten, dann werden wir noch als Bürger passiv. Ja. Und diese Idee der Konvivialität ist eher das Verständnis, dass wir alle produktiv eigentlich sind und dass die Aufgabe der Wirtschaft es eigentlich ist, unsere Produktivität für uns selbst möglichst hoch zu halten. Nicht für irgendwelche fremde Zwecke, sondern für unsere eigenen Zwecke.
Ja, und ich so als Fazit für mich kommt dadurch sehr schön zum Ausdruck, dass es hier nicht um ein Entweder-Oder, also Nachhaltigkeit oder Wirtschaft oder Kommerz, sondern um ein sowohl als auch geht.
Es geht eigentlich nur mit Nachhaltigkeit, ja. Also es kann keine nicht nachhaltige oder nachhaltigkeitsindifferente Wirtschaft geben. Ja, Nachhaltigkeit für mich ist einmal eine Sinnressource, aber zum anderen auch ein Kern jeder Wirtschaft auf einem begrenzten Planeten mit großen ökologischen Problemen, mit großen sozialen Herausforderungen im 21. Jahrhundert. Also da braucht es die Nachhaltigkeit. Aber, und das denke ich auch, die digitale Wirtschaft und hier wieder Digitalisierung als soziales Phänomen, als eine Veränderung der Art des Wirtschaftens ist, glaube ich, auch ein ganz interessantes Mittel, um Nachhaltigkeit auch auf eine freiheitliche und auch selbstermächtigende Weise umzusetzen.
Ja. André, ich danke dir für die Zeit hier. Ich fand das, wie schon dein Vortrag, eine äußerst spannende Unterhaltung. Da kommen immer wieder neue Dinge aus. Mit jeder Minute, die ich drüber nachdenke, entstehen neue Gedanken. Also, vielen Dank nochmal für deine Zeit, für die
Mitwirkung. Ja, dank dir, Götz. Ja, hat mir Spaß gemacht.
Das war die heutige Episode im Gespräch mit André Reichel zum Thema Mitmachwirtschaft und Unternehmensprozesse. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 078. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Ich bin Götz Müller und das war Kaizen2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem, was Sie tun oder lassen, das Leben ist viel zu kurz, um es mit Verschwendung zu verbringen.